Ja, also für alle die, die nicht mehr so gut hören können, dazu gehöre ich zum Beispiel, oder die das aus anderen Gründen nicht so verstanden haben, lese ich den Predigtext für heute nochmal vor. Hört sich ein bisschen anders an, ist die Elberfelder Übersetzung, also möglichst wortgetreu, nichts für den modernen Menschen. Da hören wir also noch was von Sklaven und solchen Dingen. Es ist der Text in Markus 10, die Verse 35 bis 45. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr mich bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regentin der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hallo Süßer, willst du Papa zuhören? Dann komm her. Ja, das war meine mächtige Stimme. Die ist jetzt so mächtig, weil ich krank bin. Ist auch mal interessant, so Lieder so ein bisschen mitzusummen, 1 bis 2 Oktaven tiefer. Ich bin jetzt nicht so musikalisch, deswegen weiß ich nicht, wie viel es denn waren. Aber es gibt so eine Art umgekehrtes Whitney Houston-Gefühl, nicht? Damals, als sie noch singen konnte. Aber zurück zum Text. Ich habe einen Bruder, der ist Althistoriker. Mit dem ein ernsthaftes Gespräch zu führen, ist fast noch schwerer als mit mir. Und wir haben uns mal mit mehreren Leuten darüber unterhalten, wie ist denn das für gläubige Menschen mit der Gebetsheilung und muss man zum Krankenhaus gehen oder nicht oder so. Und ich sage: Ja, das ist ja alles ganz schön schwierig. Wieso, sagt das ganz einfach. Wer nicht an Gebetsheilung glaubt, kleingläubig. Dieser Text hier ist auf den ersten Blick genauso. Also wenn man mal in Google, das kann man ja heutzutage wunderbar machen, immer so Predigten darüber sieht, es ist immer dasselbe. Es ist doch eigentlich ganz einfach, Leute. Wie kann es denn sein, dass ihr 3 Jahre mit Jesus durch die Gegend wandert, dass ihr zu den dreien gehört, 2 davon, da war noch Petrus dabei, Johannes, Jakobus, Petrus, die Jesus dann auch immer noch mal zur Seite nimmt. Gerade letztens vor einer Woche habt ihr Jesus in seiner Verklärung gesehen. Da gab es den Berg Tabor und es gab eine gewaltige geistliche Erfahrung für diese Leute. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als ihm nicht zuzuhören. Und wieder mal nur nach eurer eigenen Macht zu streben. Das kann doch nicht sein. Das ist der Tenor aller Predigten. Und nicht nur aller Predigten, sondern es gibt ja die Synopse. Das heißt, da werden alle 4 Evangelien mal nebeneinander gelegt und man guckt mal, wenn der eine Geschichte erzählt, erzählt sie der nächste auch. Und wenn ja, erzählt er sie genauso oder anders. Diese Geschichte hier wird auch von Matthäus erzählt. Und bei Matthäus, da kommen gar nicht Jakobus und Johannes, da kommt die Mutter. Tja, tut mir leid, Frau. Die muss jetzt vor, nicht? Weil das ist ein bisschen peinlich. Wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen peinlich. Und wer das Markus-Evangelium kennt, ja, ein Kapitel davor, genau dasselbe Thema. Es brach aber ein Streit unter ihnen aus, wer wohl der Größte sei. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen: Leute, dienen ist hier angesagt. Dienen. Und dann stellt er ein Kind in ihre Mitte und sagt zu ihnen: So, wenn ihr diesem Kind was Gutes tut, dann tut ihr genau das, was ihr tun wollt, wenn ihr groß sein wollt. So ein bisschen abgewandelt jetzt durch mich. Ein Kapitel vorher. Das heißt, wir haben ein Thema unter den Jüngern und das ist das Thema Macht. Letztlich ist es auch das Thema Führung. Und das ist auch nicht die vorletzte Geschichte, die ich gesagt habe. Es gibt das nochmal. Das heißt, es ist ein großes Thema, über die sie sich immer streiten, wer denn nun der Größte unter ihnen ist und wer den Führungsanspruch hat und wer wo seinen Platz hat und so weiter und so fort. Und Jesus sagt ihnen jedes Mal dasselbe. Und ganz offensichtlich hören sie nicht zu. Und da kann man mit meinem Bruder sagen, ist doch eigentlich ganz einfach. Thema verfehlt, 6 Sätzen, such dir neue Jünger. Ende der Durchsage. Das ist auch, wenn man so eine Predigt vorbereitet, in seinem warmen Sessel sitzt und sich das so alles durchliest, alles ganz einfach, nicht? Die gute Nachricht ist natürlich, das waren ganz normale Leute. Das heißt, ich habe auch eine Chance, wenn ich vielleicht ähnliche Fehler mache. Denn das ist klar, hier wurde ein kapitaler Fehler begangen. Da braucht man nicht drum rumreden, da kann man auch nicht drum rum predigen. Hier haben Leute, die tatsächlich 3 Jahre mit Jesus durch die Welt gewandert sind, deren Leben sich komplett geändert hat. Ja? Die haben nicht nur Wunder erlebt, die haben nicht nur Heilung erlebt, die sind selber mal ausgesandt worden für 4 Wochen und haben dasselbe getan, wovon sie nicht mal wussten, dass das geht, dass das überhaupt gehen kann. Deren Leben hat Dimensionen erfahren, hat Erlebnisse gehabt, die gelinde gesagt nicht normal waren, die sie eigentlich woanders hätten hinbringen müssen. Und trotzdem, kurz vor der Kreuzigung Jesu, als Jesus dreimal, es gibt die 3 Leidensankündigungen, die wir in allen Evangelien finden, 3-mal gesagt hat, ich werde sterben. Ich werde nicht nur sterben, ich werde auch gekreuzigt werden. Das wird gewalttätig, es wird erniedrigend und es wird all das, was die Leute von mir glauben, als Rabbi, als Messias, auf den Kopf stellen. Die Reaktion, also direkt vor diesem Text ist die 3. Leidensankündigung, ist, dass sie mal wieder gucken, wer von ihnen denn die besten Plätze am Tisch bekommt. Nur wenn ich mich jetzt im 21. Jahrhundert frage, wie kann denn das sein? Ich meine, wie kann man denn das nicht begreifen? Das ist doch eigentlich nicht so schwer zu begreifen. Das kann ja nicht am Intellekt gelegen haben eigentlich. Dann sollte ich mir vielleicht in Erinnerung rufen, dass ich eben tatsächlich im 21. Jahrhundert lebe und nicht mit Jesus durch die Weltgeschichte gezogen bin. Und dass es unter Umständen so ist, dass ich auch nicht besser bin. Dass es unter Umständen so ist, wenn ich noch weniger Nähe zu Gott habe, dass es vielleicht sogar noch intensiver so ist. Ich musste, als ich diesen Text mir gestern angeschaut habe, ich habe ihn Freitag das erste Mal gelesen und gestern intensiver geschrieben, musste ich schmunzeln, weil dieser Text hat ja was mit Macht und Führung zu tun. Und da dachte ich, ja, Gott ist doch humorvoll, weil ich das Thema Führung jetzt gerade hatte in den letzten Wochen, auch gerade in dieser Woche. Und dachte, ja, und jetzt sagt er dir mal ganz klar, und das darfst du auch noch predigen, worauf du bitte achtest, mein lieber Roger, wenn das um solche Themen geht. Und ich kann auch sagen, dass ich da nur bedingt drauf geachtet habe. Also, wir sollten erstmal vorsichtig sein mit dieser Erstanalyse, so ein Brainstorming macht man ja gerne, ist doch alles ganz einfach, die haben es nicht kapiert, so. Denn man muss folgende Dinge bedenken, wenn man den Text mal etwas genauer betrachtet. Zum Ersten, die beiden waren ehrlich. Die waren ehrlich. Die haben nicht so eine falsche Bescheidenheit an den Tag gelegt, so eine christliche Demut, ich will mich ja nicht vordrängeln und so, sondern Jesus sagt, ich sterbe, sie nehmen ihn ernst und sagen, ja, wir müssen mal die Nachfolge regeln. Ne? Pragmatisch. Und ehrlicherweise, sie gehörten zu den dreien, die immer von Jesus in Anführungsstrichen bevorzugt worden, die er also immer noch zu Sonderexpeditionen mitgenommen hat. Ja, warum denn nicht wir? Ich meine, sind wir nicht prädestiniert? Hast du nicht das eigentlich auch schon kenntlich gemacht? Warum ist das peinlich? Es wird Ihnen klar im Laufe des Textes, warum oder wo der Fehler liegt. Aber ganz wichtig, wenn ich nicht auch mal peinlich bin und nicht auch mal das Unangenehme einfach ehrlich anspreche, auch wenn ich es vielleicht falsch tue, aber ich bin nun mal begrenzt. Mehr als Roger bin ich nicht. Ja? Mehr als Dorothea bist du nicht. Wir sind nur wir. Dann kann Jesus überhaupt nicht zu mir durchdringen. Da kann überhaupt Gott nicht mit mir kommunizieren. Sondern das Erste ist mal, dass ich ehrlich werde. Das ist in der Regel nie richtig, auch wenn ich das für sehr richtig halte in dem Moment, so wie die Söhne des Zebedäus auch. Aber es ist das erste Tor, durch das es überhaupt weitergehen kann. Und das Zweite, das muss man auch mal sehr deutlich sagen, es geht nicht darum, ob Jakobus und Johannes nicht vielleicht tatsächlich da in links und rechts sitzen sollten oder vielleicht die Größten der Nachfolger sein sollten. Tatsächlich war das nämlich sogar so. Petrus und Jakobus und Johannes waren die drei Hauptfiguren, nachdem Jesus gestorben war, der jungen Gemeinde. Das waren die Führungsfiguren. Darum ging es überhaupt nicht offensichtlich. Jesus sagt auch nicht, er sagt ja, bei euch soll es anders sein als bei den großen Nationen der Welt. Aber er stellt überhaupt nicht in Abrede, dass es Führungsstrukturen und Hierarchien geben soll. Er sagt nicht, da gibt es kein Bankett, er sagt nicht, da sitzt überhaupt gar keiner, er sagt nicht, ihr habt völlig falsche Vorstellungen davon. Sie reden Jesus auch mit Meister an. Da hat niemals irgendjemand bezweifelt, dass Jesus eine Führungsperson ist. Auch nicht, wenn er die Füße gewaschen hat, als er die Füße, Entschuldigung, Jahre und hört nicht zu. Als er die Füße gewaschen hat, 2 Wochen später. Und nochmal sehr deutlich gemacht hat, was das bedeutet zu führen aus seiner Sicht. Nämlich die dreckigen, versandeten Füße seiner 11 Jünger zu waschen. Auch da hat keiner daran gezweifelt, dass das eine natürliche Autorität ist von Jesus. Und das ist auch nicht Jesu Thema. Jesu Thema ist eigentlich überhaupt nicht, dass die sich an ihn wenden und sagen, hör mal zu, wir müssen deine Nachfolge regeln. Ist es nicht. Jesus geht es um was ganz anderes. Und darum geht es Jesus immer und ausschließlich. Motivation. Im Alten Testament, nicht nur Jesus übrigens, es zieht sich wie ein roter Leitfaden durch die gesamte Bibel. Was sind die Beweggründe meines Handelns? Im Alten Testament steht schon, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das Einzige, wo Jesus in Anführungsstrichen gnadenlos ist, ist, dass er mich nicht von der Leine lässt. Dass er mir nicht irgendetwas durchgehen lässt. Jesus fragt mich danach, wie sind deine Beweggründe? Wenn ich mich darauf einlasse, fragt er mich, wo willst du eigentlich wirklich hin? Was ist es eigentlich, warum tust du das? Wenn du jemanden angiftest, wenn du jemanden mit seelsorgerlich kommst oder wenn du den Herrn preist oder ich weiß nicht, was du tust, was ist deine Motivation? Insbesondere im Bereich der Kommunikation. Wenn du behauptest, du kannst führen, wenn du behauptest, du kannst jemand sein, du willst auch jemand sein, der hier andere, die der Führung bedürfen, einen guten Weg weist und dann auch noch meinen Weg, Jesu Weg, dann möchte ich als allererstes und immer wieder von dir wissen, warum willst du das eigentlich tun? Was sind deine Beweggründe dazu? Das ist auch der Grund, warum Jesus, die Antwort von Jesus ist ja so typisch, nicht? Da muss man erstmal drüber nachdenken. Also auch bei dem Markus 9, da sagen sie stritten, wer der Größte ist, was macht Jesus, holt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, so und was ihr dem Kind tut, das habt ihr mir getan. So ein anständiger Coach würde sagen, Thema verfehlt. Ich meine, die streiten darum, wer der Größte ist. Und dann ist doch nicht die richtige Antwort zu sagen, tu mal dem kleinen Kind hier was Gutes. Thema verfehlt. Das ist ja oft so bei Jesus. Jesus wird direkt angegangen mit direkten Fragen und er antwortet dann irgendwie so. Also wer sitzt? So, hier ist es jetzt so, dass er sagt, könnt ihr meinen Kelch trinken? Könnt ihr meine Taufe erleben? Werdet ihr dieses Leiden tatsächlich erleben? Er wusste das ganz offensichtlich, denn das sagte er ja selber. Ja, das würde ich auch tun. Der Punkt ist, dass er sagt, lieber Johannes, lieber Jakobus, eure Motivation ist geprägt von 2 Dingen. Erstens, ihr habt vor einer Woche mit mir ein wahnsinniges Erlebnis gehabt. Ja, also ihr habt mich mit Elias und Moses gesehen, wie ich geredet habe, es war Verklärung, ihr habt einen Eindruck der Herrlichkeit Gottes gekriegt, den die anderen nicht hatten. Und das ist es, was euch erfüllt und da wollt ihr möglichst gut dabei sein. Und das zweite, Jakobus und lieber Johannes, ist, ihr wollt Sicherheit. Das ist ein Thema, mit dem sich die Bibel ständig beschäftigt. Mit der Allianzversicherung. Der Mensch hat, das ist auch sehr verständlich, insbesondere wenn man dann anfängt, Familie zu bekommen, dann wird das noch stärker, hat das Bedürfnis nach Sicherheit, nach existenzieller Sicherheit. Heutzutage sagt man, mit 5 Millionen Nettovermögen bist du reich. Und warum bist du das? Weil du dann von den Zinsen leben kannst. Also selbst wenn das 1 oder 2% Zinsen ist, immer noch genug, dass du nicht mehr arbeiten musst, dann bist du sicher abgesichert, du kannst von den Erträgen deines Vermögens leben. Das ist für sehr, sehr viele Menschen sehr erstrebenswert. Und das Problem ist, dass Jesus sagt, das gibt's nicht bei mir. Das sagt auch nicht nur Jesus. Das fängt schon mit dem Manna in der Wüste an. Das war immer für einen Tag. Jesus sagt, Führung, überhaupt Gemeinschaft, wo ich hin will, was in deinem Leben wichtig ist, das entscheidet sich jeden Tag neu. Und es entscheidet sich nicht nach den Kriterien, dass ich mir mein Stück vom Kuchen hole, und davon vielleicht auch was abgebe, aber erstmal mein Stück vom Kuchen hole und so viel wie möglich. Das, sagt er, das ist die Motivation der Welt tatsächlich. Das ist der Grund, warum die Großen knechten. Das ist der Grund, warum wir, das ist ja erschreckend zu sehen, dass in den letzten 4 Jahren es fast keine, in einer Demokratie mehr keine Wahl mehr gegeben hat, ob das selbst in Amerika sind die Wahlen angezweifelt worden, wo die Leute nicht von ihrer Macht lassen können, bis hin zu Bürgerkriegen. Wo sie sogar wissen, sie sind abgewählt. Interessiert die gar nicht. Sie kleben an der Macht. Dahinter ist eine der vielen Facetten der Angst. Machtverlust nennt man das dann, aber da steckt etwas viel Existenzielleres hinter. Dieses sich das gar nicht vorstellen können ohne. Und Jesus sagt, dieser Beweggrund, einen guten Platz zu haben und auch zu führen und eine Gemeinde zu führen, Menschen zu führen, die Botschaft, die ich für euch habe, weiterzutragen, den müsst ihr wirklich an der Wurzel radikal aufgeben. Das hilft nichts. Das geht so nicht. So erkennt ihr mich nicht. Ihr erkennt mich nicht so, wenn ihr erstmal dieses Sicherheitsbestreben habt. Wobei Jesus, ich glaube, ich habe zu dem Thema auch schon 2 oder 3 Mal gepredigt, hat nichts dagegen, dass ich eine Lebensversicherung abschließe oder so. Also es geht gar nicht darum, dass er sagt, Sicherheit ist schlecht. Er sagt nur, wenn ich anfange, etwas zu tun, aus wo ich andere mit beeinflusse direkt, also über ihn stehe, das ist ja Führung, mir etwas vom Kuchen hole, links und rechts im Bankettsaal sitzen, wo also andere an Anführungsstrichen drunter leiden, beziehungsweise unmittelbar davon beeinflusst werden, von meiner Angst oder meinem Sicherheits- oder meinem Machtstreben, da setze ich an. Und das Zweite und Wichtige ist eben, dass er sagt, Leute, so wie ihr euch das da vorstellt, nur weil ihr mich da verklärt gesehen habt und dieses schöne geistige Erlebnis habt, so wird das nicht laufen. Das wird ganz, ganz anders laufen. Das wird durch Matsch und Modder gehen und am Ende werdet ihr umgebracht. Und das wird nicht schön sein, das wird auch nicht schnell sein. Sondern ihr werdet leiden, ihr werdet verspottet werden, ihr werdet verhöhnt werden, ihr werdet nicht verstanden werden, ihr werdet verfolgt werden, eure Familien auch noch. Das ist der Weg, wo ihr die Größten sein wollt. Und ich, Jesus, habe nicht den Eindruck, dass ihr das bisher verstanden habt. Und das gilt für alle Jünger. Die haben alle dasselbe Thema gehabt. Denn die Reaktion aller anderen Jünger war, also das ist eine Frechheit. Also so eine Unverschämtheit. Vielleicht haben sie sogar gesagt, wir haben das doch gerade gehabt. Jesus hat uns das doch gerade eben gesagt. Jetzt kommt ihr schon wieder. Holt ihn euch so zur Seite und dann soll er euch mal die besten Plätze sichern. Keiner von denen hat das überhaupt noch in Erinnerung gehabt, ganz offensichtlich. Die Frage ist, ich habe sie für mich ja schon beantwortet, ob ich das selber in Erinnerung habe. Die gute Nachricht ist, wir sind alle nicht besser, wir müssen es aber auch nicht sein. Also vielleicht ist der ein oder andere hier besser, ich jedenfalls nicht. Und die nächste gute Nachricht ist, dass Jesus das weiß, dass Gott das weiß und dass er damit auch arbeiten kann. Ich habe mich einige Jahre lang mal sehr intensiv mit der Bergpredigt beschäftigt. Und die Bergpredigt, da gibt es ja so nicht. Also es ist besser, wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verführt, dass du es ausreißt. Mit der Hand genau dasselbe. Ich sag mal, jetzt kommt wieder der Frühling und die Herren der Schöpfung, die anwesend sind, die haben bald keine Augen mehr, keiner von uns. Und Bonhoeffer legt es wie feucht aus. Der sagt, Gott lässt uns unseren Blick, denn wir haben einen gnädigen Gott. Er will uns nur vor Augen führen, es gibt überhaupt gar keinen, der noch beide Augen hätte, so betrachtet. Gott will nicht mehr als dein Jetzt, aber das will er auch. Gott weiß, dass du wieder rückfällig wirst. Gott weiß, dass das so oder so gehen wird. Aber er will dein Jetzt. Er will nur das Jetzt von dir. Aber das will er auch. Das Gleichnis vom Senfkorn. Mehr braucht es nicht. Glaube wie ein Senfkorn. Mehr braucht es nicht. Ich muss gar kein Überflieger sein. Was ich sein muss, das ist eigentlich alles. Ich darf Fehler machen ohne Ende. Ich muss ehrlich sein. Und das kann eben auch peinlich sein. Das muss dann auch eine Gemeinde tragen, nebenbei bemerkt. Ja? Solche Situationen, das war ja hier sowas Ähnliches wie, das war der Vorgänger einer Gemeinde. Machtkämpfe in der Gemeinde. Es geht aber ja nicht nur hierum, es geht ja auch andere Themen. Aber ich muss und ich darf und ich soll ehrlich sein, auch wenn das peinlich ist, auch wenn das total neben der Kappe ist, auch wenn das alles nicht passt. Und ich muss als Zweites bereit sein, Gott mein Jetzt zu geben. Als Zweites bereit sein, mit ihm ins Gespräch zu kommen, zuzuhören und dann zu sagen, okay, das tue ich jetzt. Ob ich das morgen noch kann, weiß ich nicht. Aber jetzt. Denn nur, wenn ich es jetzt tue, nur wenn das Senfkorn jetzt da ist, der Glaube des Senfkorns und in Aktion tritt, nur dann wird sich etwas entwickeln und wachsen. Sonst eben nicht. Amen. Ich glaube, ich war heute ganz gut in der Zeit. Ihr Lieben, wir hören jetzt ein Musikstück. Und dann gibt es eine 5-minütige Gebetszeit. Steht auf meinem Zettel. Das heißt, wer beten möchte, soll das tun. Wer das laut tun möchte, soll das tun. Ich werde mit einem Gebet oder einem Amen abschließen. Wer in dieser Zeit gerne nach vorne kommen möchte, weil er etwas zu berichten hat, weil er etwas sagen möchte, weil ihm etwas auf der Seele liegt, soll das tun. Es kann dann auch, wir gucken mal, gegebenenfalls noch verlängert werden.
Mm-hmm.